Inhaltsangabe. Erstes Buch. Vorwort.
Erzähl doch mal, wie steigt Goethe in seinen Briefroman ein?
Nicht mit einem Brief, wie du vielleicht denkst. Er beginnt mit einer kleinen Einführung. Darin meldet sich ein Erzähler zu Wort und erklärt, er hätte von der Geschichte des armen Werther alles gesammelt, was man finden konnte.
Damit signalisiert er ja deutlich, dass es nicht um eigene Erlebnisse geht.
Das stimmt. Aber die Sache wird sofort auch interessant, denn er gibt vor, Werthers Geschichte hätte sich tatsächlich zugetragen. Der Beweis seien die Briefe. Er macht also für das Buch ein wenig Werbung.
Werbung? Wir sind doch im 18. Jahrhundert.
Eben. Kein Kino, kein Fernsehen. Aber man las Romane. Und hier wird uns eine bewegende und sehr persönliche Lektüre in Aussicht gestellt. Denn es soll sich ja um vertrauliche Briefe handeln.
Brief vom 4. Mai 1771. Wie froh bin ich, dass ich weg bin.
Vor uns liegt der erste Brief, genau datiert. Er ist vom 4. Mai 1771.
Aha, wir befinden uns also, von Goethe aus betrachtet, in der Gegenwart.
Ja, damit wussten die Leser sofort, es geht hier um Aktuelles. Denn Goethe hat ja den Roman bereits 1774 herausgebracht.
Also gut. Was steht denn nun in dem Brief?
Werther schreibt seinem engen Freund Wilhelm:
Wie froh bin ich, dass ich weg bin.
Werther ist in Geschäftssachen unterwegs. Er soll im Auftrag der Mutter Erbangelegenheiten regeln. Wir erfahren allerdings auch, dass es in Werthers Vergangenheit etwas gab, worunter er einen Schlussstrich ziehen möchte.
Was war denn das?
Die Informationen sind leider spärlich. Offenbar hatte sich eine Frau in Werther verliebt und er hat ihre Gefühle nicht erwidert. Er fühlt sich aber an der Sache nicht ganz unschuldig.
Damit erklärt sich natürlich schon, dass er froh ist, weg zu sein.
Vielleicht. Aber es geht um mehr. Werther schreibt, ich will mich bessern. Er möchte einen Neuanfang versuchen. Er will die Gegenwart genießen, das Vergangene soll vergangen sein.
Und was ist daran neu?
Werther neigt dazu, sich mit Vergangenem zu quälen. Das will er ändern. Und so sieht es zunächst auch aus. Er schreibt, dass es ihm gut geht.
Man möchte zum Maienkäfer werden, um in dem Meer von Wohlgerüchen herumschweben und alle seine Nahrung darin finden zu können. Briefe vom 10. und 12. Mai im Einklang mit der Natur.
Werther beschreibt hier die wunderbare Heiterkeit, die in seiner Seele herrscht, und vergleicht sie mit dem süßen Frühlingsmorgen.
Er fühlt sich also ganz im Einklang mit der Natur.
Noch mehr. Er stellt Mensch und Natur auf eine Stufe, schreibt zum Beispiel vom lieben Tal. In diesem Einklang spürt er die Gegenwart Gottes.
Gibt es Gründe dafür, dass Werther gerade für die Natur so empfänglich ist?
Ja, einen naheliegenden. Er ist Maler und die Natur ist seine Lehrmeisterin. Übrigens mag er auch einen anderen Ort, einen Brunnen vor den Toren der Stadt. Davon ist er
gebannt wie Melusine.
Das klingt aber bereits stark nach Unheil, nach einer tragischen Liebesgeschichte, wenn hier der Melusinenmythos ins Spiel kommt.
Ich muss ja sicher nicht betonen, dass dies kein Zufall ist. Um der Sache noch mehr Gewicht zu geben, heißt es sogar, dass der Brunnen auf Werther anziehend und schauerlich zugleich wirke.
Briefe vom 13. und 15. Mai. Werther beschreibt seine Gesellschaft.
Im Brief vom 13. Mai lehnt Werther das Angebot seines Freundes ab, ihm Bücher nachzuschicken.
Heißt das, Werther liest nicht gerne?
Nein, er orientiert sich nur neu. Er möchte nun ganz aus sich selbst leben, ohne Anleitung. Es gibt jedoch einen Autor, der ihm sehr wichtig ist, Homer. Im nächsten Brief dann erfahren wir etwas über die sozialen Klassen.
Aber wie ist das eigentlich? Werther selbst ist ja bürgerlicher.
Eben. Und aus dieser Position kritisiert er nicht nur den Standesdünkel der Adligen, er verkündet auch, dass ihn das einfache Volk ehrlich interessiert und dass es falsch ist, sich von den geringen Leuten des Ortes abzugrenzen.
Das heißt, Werther öffnet sich nicht nur für die Natur, sondern geht auch unbefangen auf einfache, unverbildete Menschen zu.
Stimmt. Eine Szene zeigt das deutlich. Als sich Werther wieder einmal am Brunnen aufhält, ist er sich nicht zu fein, einem jungen Dienstmädchen zu helfen. Er setzt ihr den Wasserkrug auf den Kopf.
Briefe vom 17. und 22. Mai. Begegnung mit Lottes Vater.
Werther, der übrigens einen Hang zur Philosophie hat.
Wie meinst du das?
Er denkt häufig über die Bestimmung des Menschen nach, über gesellschaftliche Hierarchien, unterschiedliche Lebensweisen. Im Brief vom 17. Mai bedauert er, dass auch an seinem neuen Aufenthaltsort die meisten Menschen ihre Zeit nur verarbeiten.
Damit spielt er auf Vergeuden an, oder?
Ja, sie arbeiten, um zu leben. Und das bisschen Freiheit, das sie haben, ängstige sie so sehr, dass sie es loswerden wollen.
Wie nutzt Werther denn seine Freiheit?
Er schaut sich um, er denkt nach. Er amüsiert sich gelegentlich mit dem Volk, speist, trinkt, tanzt mit ihnen, nimmt an Spazierfahrten teil.
Und worüber denkt er nach?
Zum Beispiel über die Kunst. Übrigens, ich sollte hier einen wichtigen Aspekt nicht vergessen. Lotte wird in diesem Brief das erste Mal erwähnt.
Aha, seine Lotte.
Noch ist es ja nicht seine Lotte. Werther erzählt, dass er ihren Vater kennengelernt hat, einen fürstlichen Amtmann, der ihm sympathisch ist. Dieser Amtmann hat 9 Kinder und wohnt nach dem Tod seiner Frau auf einem fürstlichen Jagdhof. Die Leute im Ort heben immer wieder die älteste Tochter besonders hervor. So, und eben dieser Amtmann bittet Werther, ihn einmal auf dem Jagdhof zu besuchen.
Findet dann dort die Begegnung mit der Tochter statt?
Nein, noch nicht. Werther folgt der Einladung des Amtmanns gar nicht. Auch im nächsten Brief übrigens, vom 22. Mai, geht es erstmal wieder um ein anderes großes Thema.
Etwa über das Leben im Allgemeinen?
Ja, aber man könnte auch sagen, er denkt über eigene Lebensziele nach. Denn dafür gibt es viele Anhaltspunkte. Werther stellt zum Beispiel fest, dass alle Mühe des Menschen lediglich darauf hinauslaufe, sich die arme Existenz zu verlängern.
Nimmt sich Werther davon aus?
Nein, aber er leitet für sich ab, dass er sich wenigstens im Herzen das Gefühl der Freiheit bewahren will. Es ist ihm wichtig zu wissen, dass er jederzeit diesen Kerker verlassen kann, wenn er es wünscht.
Und Kerker heißt hier das irdische Dasein.
Aber es gibt auch eine heitere Stelle. Werther bezeichnet diejenigen als die glücklichsten Menschen, die nicht nach Zwecken handeln, sondern wie die Kinder in den Tag hineinleben.
Ihre Puppen herumschleppen und um die Schublade umherschleichen, wo Mama das Zuckerbrot hineingeschlossen hat. Brief vom 26. Mai. Philister und Künstler.
Werther beschreibt hier den Ort, an dem er sein Hüttchen aufgeschlagen hat. Walheim. Es liegt etwas außerhalb der Stadt, auf einem Hügel, mit Blick auf das ganze Tal.
Ein sprechender Name. Walheim. Das Heim seiner Wahl.
So soll man es sogar verstehen. Denn der Herausgeber der Briefe merkt an, dass er den wahren Namen verändert hat.
Was heißt denn hier wahrer Name? Die Briefe sind doch erfunden.
Ja, aber das Ganze wird ja als etwas Authentisches präsentiert.
Erfährt man, wie es Werther in Walheim geht?
Er genießt das Leben. Er sitzt an einem schönen Platz unter 2 Linden und liest seinen Homer. Und er zeichnet 2 Kinder nach der Realität, wie er schreibt. Hier unterstreicht er nochmal seinen Vorsatz, sich beim Zeichnen allein an die Natur zu halten.
Ich vermute, er philosophiert an dieser Stelle wieder über die Regeln für Kunst.
Ja, genau. Er wiederholt, dass Regeln nicht schlecht seien, aber die freie Entfaltung des Künstlers behindern. Nur die Natur bilde in ihrem Reichtum große Künstler aus. Dafür findet er dann ein Gleichnis.
Moment mal. Das heißt also, wenn die Künstler die Natur als Lehrmeisterin annehmen, können sie große Künstler werden. Wenn sie dagegen ausschließlich Regeln anwenden, reicht es nur zum Mittelmaß. Und wie lautet nun das Gleichnis?
Werther spricht über die Liebe und über die vollständige Hingabe an die Liebe.
Ein junges Herz hängt ganz an einem Mädchen, bringt alle Stunden eines Tages bei ihr zu, verschwendet alle seine Kräfte, all sein Vermögen.
Sein Gegenbeispiel ist der Philister, ein Mann, der in einem öffentlichen Amt steht und Mäßigung fordert.
Teilet eure Stunden ein, die einen zur Arbeit und die Erholungsstunden widmet eurem Mädchen. Berechnet euer Vermögen.
Ja, ich erinnere mich. Der Philister macht nur gelegentlich Geschenke.
Und zwar von dem Geld, das er übrig hat, nachdem alles Lebensnotwendige bezahlt ist.
Klingt nicht unvernünftig.
Naja, für Werther eher gefühlskalt. In Sachen Kunst und Liebe vertritt er die Ansicht, alles oder nichts. Aus vollem Herzen und ohne Einschränkungen. Denn Beschränkung sei auch der Grund, dass der Strom des Genies so selten ausbreche.
Brief vom 27. Mai. Idylle unter den Linden.
Im Brief vom 27. Mai kommt Werther wieder auf den Platz unter den Linden zu sprechen.
Dort, wo er die beiden Kinder gezeichnet hat?
Ja, und er lernt deren Mutter kennen, die Tochter des Schulmeisters, deren glückliche Gelassenheit eine große Anziehung auf ihn ausübt. Ihn fasziniert, dass sie das Leben so annimmt, wie es sich ihr darbietet.
Die Blätter abfallen sieht und nichts dabei denkt, als dass der Winter kommt.
Und mit den Kindern entwickelt sich eine ganz vertraute Beziehung.
Richtig. Sie bekommen den Kaffeezucker von Werther und teilen am Abend ihr Butterbrot mit ihm. und sonntags erhalten sie immer einen Kreuzer.
Eine wahrhaft ländliche Idylle also.
Brief vom 30. Mai. Der Bauernbursche und die Witwe.
Werther denkt weiter darüber nach, wie große Kunst entstehen kann, nun in der Dichtkunst. Es komme darauf an, dass man das Vortreffliche erkennt und auszusprechen wagt, schreibt er.
Ich ahne, es geht ihm um Urwüchsiges, Ungekünsteltes, um seinen Strom des Genies, oder?
Stimmt, aber er selbst betrachtet sich keineswegs als Genie. Er übt sich erst im Schreiben und bedauert, wie schlecht er erzähle.
Klingt in meinen Ohren nach Selbstironie.
Auf der anderen Seite empfindet Werther jedes Beschreiben und jede Malerei gegenüber der Natur als unvollkommen. Aber immerhin könne man am Beispiel der Natur nach Vollendung streben. In diesem Brief übrigens erzählt Werther von einer Begegnung. Er hat einen Bauernburschen kennengelernt.
Es geht also wieder um Leute aus dem Volk.
Ja, und um deren Gefühle. Von diesem Bauernburschen erfährt Werther, dass er bei einer Witwe arbeite. Bei der Schilderung wird Werther schnell klar, dass sich der Bauernbursche in diese Frau verliebt hat. Er spricht voller Hingabe von ihr.
Erwidert die Witwe die Zuneigung?
Das bleibt offen. Werther kommt auf die Erzählung des Bauernburschen zu sprechen, weil er immer noch über Kunst nachdenkt. Und zwar diesmal über die Bedeutung individueller Perspektiven. So entsteht durch die Erzählung des Bauernburschen das Bild einer vollkommenen Frau. Werther vermutet jedoch, dass er selbst diese Frau, stünde sie vor ihm, ganz anders sehen würde.
Brief vom 16. Junius. Erste Begegnung mit Lotte.
Wir kommen zum längsten Brief.
Was doch ganz sicher kein Zufall ist.
Scharf beobachtet. Also, Werther schreibt, er habe eine Bekanntschaft gemacht, die sein Herz angeht. Außerdem hat er 14 Tage nichts von sich hören lassen. Das ist die formale Begründung dafür, dass er jetzt viel nachzuholen hat. Er will zuerst etwas zu seiner Bekanntschaft schreiben und ärgert sich darüber, dass ihm dies mit Worten nur unvollkommen gelingt.
Wie hat er sie denn kennengelernt?
Ganz zufällig. Werther war zu einem Ball eingeladen. Er begleitet ein Mädchen und deren Cousine. In der Kutsche soll noch eine dritte, Charlotte S., mitgenommen werden. Die Mädchen kündigen Werther an, er werde ein schönes Frauenzimmer kennenlernen und scherzen, er solle sich in Acht nehmen.
Das gefällt mir sehr, wie Lotte hier so ganz allmählich eingeführt wird.
Ja, ihr Auftritt wird gut vorbereitet. Auch wir als Leser sind langsam neugierig. Übrigens vergessen die Damen in der Kutsche nicht zu erwähnen, dass Charlotte schon vergeben sei, ihr Verlobter sich aber gerade auf Reisen befinde.
Damit zeichnet sich ja schon ab, dass es einen Konflikt geben könnte.
Was durch die Schilderung der Natur noch verstärkt wird. Es ist schwül, ein Gewitter braut sich zusammen.
Aber nun will ich etwas von der ersten Begegnung zwischen Werther und Charlotte hören.
So einfach macht es uns Goethe nicht. Die Gesellschaft hält am Wohnsitz des Amtmanns und auch dort wird Charlotte zunächst nur angekündigt.
Die Spannung steigt also weiter.
Ja, und dann sieht Werther sie zum ersten Mal. Vielmehr sieht er das reizendste Schauspiel. Sie steht in einem weißen Kleid mit blassroten Schleifen inmitten ihrer jüngeren Geschwister und schneidet Brot für sie ab. »Ich bitte um Vergebung«, sind die ersten Worte Charlottes.
Symbolische Worte.
Hier an dieser Stelle entschuldigt sie sich, dass die Kutsche vor der Tür warten muss.
Wie geht es denn nun weiter?
Man fährt zum Ball. Werther fühlt schnell eine geistige Nähe zu Lotte, als diese über Romane spricht. Sie liebe die empfindsamen Romane, erzählt sie, und dabei am meisten diejenigen, die ihr eigenes Leben berühren.
Was passiert nun auf dem Ball? Tanzt Werther mit Lotte?
Zuerst nicht, er hat ja ein anderes Mädchen als Tanzpartner begleitet. Aber so kann er Lotte beobachten. Es ist Lotte, die dann dafür sorgt, dass sie mit Werther tanzt, und bei diesem Tanz fällt der Name Albert.
Der Mann, dem Lotte versprochen ist.
Ja, eine Frau ruft Lotte zu, sie solle an Albert denken, und Lotte erklärt Werther, das sei der Mann, mit dem sie so gut als verlobt sei.
Das ist ja keine Neuigkeit für ihn.
Dennoch gerät er beim Tanzen aus dem Takt. Und dazu leuchten die Blitze, die ein Unwetter ankündigen.
Ein deutliches Zeichen für heraufziehendes Unglück.
Lotte setzt sich während des Unwetters über ihre eigenen Ängste hinweg und lenkt die ganze Gesellschaft mit einem Pfänderspiel ab. Als das Gewitter vorübergezogen ist, treten Lotte und Werther ans Fenster. Es regnet noch leicht. Wohlgeruch steigt von der feuchten Erde auf. Lotte ergreift Werthers Hand und sagt, Klopstock.
Sie denkt an den Dichter Klopstock und seine Ode, die Frühlingsfeier.
Ein ganz berührender Moment für Werther. Auch er hat in diesem Augenblick an Klopstock gedacht und empfindet eine starke Seelenverwandtschaft zu Lotte.
Briefe vom 19., 21. und 29. Junius. die reinsten Freuden des Lebens.
Werther schildert die Heimfahrt nur kurz. Am frühen Morgen, bei herrlichstem Sonnenaufgang, fahren sie zurück. Die Begleiterinnen sind übrigens eingenickt. Nur Werther und Lotte halten so lange aus, bis sie an ihrem Haus sind. Werther bittet beim Abschied darum, sie noch am selben Tag besuchen zu dürfen. Und Lotte gewährt es ihm.
Und?
Es gibt keinen Bericht darüber. Dafür ein Lob des Ortes Walheim, weil er nur eine halbe Stunde vom Wohnort Lottes entfernt liegt.
Schreibt Werther etwas über seine Gefühle?
Aber ja. Was auch immer aus ihm werde, er habe die reinsten Freuden des Lebens genossen. Und er fühle die simple, harmlose Wonne des Menschen.
Das heißt, die ganze Welt erscheint ihm schön.
Die Natur schon, einige Leute dagegen nicht.
Erzähl mal.
Ein Medikus, den Werther als dogmatische Drahtpuppe bezeichnet, hat ihn gerügt, als er mit Lottes kleinen Geschwistern gespielt und sich mit ihnen gebalgt hat.
Was wirft er denn Werther genau vor?
Er benehme sich unter der Würde eines gescheiten Menschen.
Das sieht Werther ja ganz anders.
Ja, es sei ganz falsch, Kinder wie Untertanen zu behandeln. Man sollte sie vielmehr wegen ihrer Natürlichkeit als Vorbilder ansehen.